Deutschlandfunk Kultur Studio 9.
Warm und trocken, das waren die schönsten Beschreibungen eines Sommertages in vielen Jahren, in vielen Jahrzehnten. Weil es seit Jahren in Deutschland aber auch zu wenig regnet, wird jetzt ernsthaft spekuliert, werden Teile des Landes bald nicht mehr bewohnbar sein? Matthias Greifrath, mit dem wir heute die Themen des Tages besprechen, wie bedrohlich ist die Situation für Sie?
Für mich ist sie nicht bedrohlich, weil ich in Berlin wohne und keinen Garten zu bewässern habe.
Haben Sie keinen Baum vor der Tür?
Habe ich eigentlich einen Baum vor der Tür? Ja, ich habe viele Bäume vor der Tür, denen geht es auch noch gut, weil gegenüber ist ein Friedhof und der wird regelmäßig bewässert. Und das Wasser kommt von daher. Nein, aber es ist natürlich insgesamt auf eine sehr vielfältige Weise bedrohlich. Es ist global bedrohlich für die 2 bis 3 Milliarden Menschen, die kein anständiges Wasser haben. Es ist bedrohlich, weil das Grundwasser schwindet. Das habe ich jetzt in Frankreich im Urlaub erlebt, dass das Grundwasser weniger wird, dass nachmittags nicht mehr, den ganzen Tag über eigentlich die Rasen nicht gegossen werden, dass keine Schwimmbäder gefüllt werden und das alles.
Das ist in Brandenburg, wenn wir jetzt mal auf unseren Nachbarn im Funkhaus gucken, ja auch schon so.
Es ist so, aber es ist eben auch, es ist bedrohlich, weil wenn es ans Wasser geht, wird es elementar. Also wir hatten da bei diesem, in diesem Sommer hatten wir längere Diskussionen darüber, weil
natürlich in der Großfamilie.
In der Großfamilie, wenn es darum ging, müssen die Jungs immer ganz lange spülen, wenn sie pinkeln waren, oder muss man morgens und abends und mittags und nach dem Schwimmen auch noch mal duschen? Und dann kam natürlich das Gegenargument, mein Gott, ja, das kann man auch gestern in der FAZ lesen, 10% verbrauchen wir individuell, 20% ist die Industrie und 70% ist die Landwirtschaft. Dann ist man aber gleich bei der Diskussion übers Essen, dann kommen die Mädchen und sagen, wir sollen aber jetzt nicht Nutella essen, weil da Palmöl drin ist und da wird ganz viel Wasser verbraucht und, und. Also was es It creeps up on us. Also dieses, es kommt immer näher, es ist bedrohlich, auch wenn es unmittelbar noch nicht zu spüren ist. Und das Argument, nur 10% sind individueller Verbrauch, ist zwar empirisch richtig. Und da wird man ja auch immer, jedenfalls in unseren Ländern, Abhilfe schaffen. Aber dazu, dass man politisch tätig wird, dass man an der Art, wie wir essen, was verändert, dass man die Industrie noch mehr drückt, und das geht nur über Gesetze und Verordnungen, Kreisläufe herzustellen für das Wasser. Dazu ist es eigentlich, glaube ich, erforderlich, dass man auch im Individuellen so ein bisschen achtsam, das Wort ist ein bisschen überdehnt, aber achtsam wird, weil man braucht ja ein Motiv dafür, dann sich einzusetzen für die Rekommunalisierung des Wassers in Berlin, was 10 Jahre gedauert hat.
Ja. Ich werde Ihnen jetzt mal einen Anreiz geben, denn Tiam Busser hat für uns recherchiert. Busser, sag uns mal, wie steht es mit den Fakten zum Wassermangel in Deutschland, damit Herr Greifrath jetzt doch mal denkt, es wird Zeit, nicht nur dem Friedhof das Bäumegießen zu überlassen.
Ja, also Umweltwissenschaftler Dr. Tim Hoffmann vom Biota-Institut für ökologische Forschung und Planung, der sagt, der aktuelle Sommer ist derzeit der niederschlagsärmste seit Messbeginn 1951. Und wenn man dazu auf den Dürremonitor vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung schaut, dann herrscht an vielen Orten in Deutschland tatsächlich eine außergewöhnliche Dürre. Die trockensten Böden und geringsten Regenmengen, die finden sich in Sachsen-Anhalt, in Quedlinburg. Da liegt die Bodenfeuchte bei nur 19%. Im Juni mussten deshalb der Landrat die Entnahme von Wasser aus Flüssen und Seen verbieten. Darunter leidet dann wiederum die Landwirtschaft. Zum Vergleich, am feuchtesten ist es in Garmisch-Partenkirchen in Bayern. Da liegt die Bodenfeuchte bei 111%. Außerdem droht in Sachsen-Anhalt der Feuerwehr das Wasser auszugehen. Das liegt an den kleinen Bächen, die die Löschteiche speisen. Die haben fast kein Wasser mehr. Und ja, das Problem ist einfach, dass das Wasser an heißen Sommertagen verdunstet. Und auch in Sachsen, schreibt der Tagesspiegel, sind die Reserven auch so hart geschrumpft, dass es jetzt monatelang regnen müsste, um den Mangel zu lindern. Weiteres Problem: im Rhein, da beginnt das Fischsterben. Das liegt daran, dass das Wasser zu warm ist. Die Esche zum Beispiel, die lebt im kalten Wasser. Ab 22 Grad leidet sie, ab 27 Grad 20 erstickt sie. Darauf hat allerdings die Fischereiaufsicht reagiert und Kaltwasserbecken angelegt. Letzter auch wichtiger Aspekt, verdorrte Waldböden, zu wenig Wasser für die Bäume und die Wurzeln, die drohen dann abzusterben, sieht man auch in Berlin. Du hast es gerade angesprochen, Gabi, und auch gestern schon in deiner Sendung erwähnt. An den Rändern, da sieht man einfach, dass die Blätter langsam vergilben. Insgesamt mit Blick auf die Flüsse und Seen sieht es so aus, die Pegelstände am Rhein, der Weser, Elbe, Oder und der Donau sind besonders früh dieses Jahr gesunken. Und wenn in den kommenden Wochen, Monaten nicht deutlich mehr Regen fällt, dann dürften sie noch weiter sinken. So die Einschätzung verschiedener WissenschaftlerInnen vom Science Media Center in Deutschland.
Danke, Busser. Matthias Greifrath, mittelbar oder unmittelbar spürbar?
Ja, natürlich. Jetzt muss ich mich auch verteidigen. Ich wollte das ja alles nicht kleinreden. Das wissen wir ja eigentlich schon länger. Und jedes Jahr, was jetzt kommt, wird weiterhin das Schlimmste werden. Das ist ziemlich klar. Ich wollte eigentlich nur sagen, den Zusammenhang herstellen zwischen einer individuellen Reaktion, dass man sich jetzt gegenseitig terrorisiert mit Duschen und sonst was und die anderen dann sagen, nein, es ist die Politik, da gibt es einen Zusammenhang, den kann man übrigens in diesem Buch von Orwell, über das wir am Anfang gesprochen haben, sehr schön studieren, zwischen dem individuellen Verbundensein mit dem Globus in diesem Fall, mit der Natur, mit grünen Wiesen oder was weiß ich, und der Fähigkeit oder dem Motiv oder der Wut auch, mit der man dann auf Menschen zugeht, die sich da, oder Industrien zugeht oder Essensgewohnheiten zugeht, die das verschlimmern. Aber wir brauchen zwei Sachen nicht. Wir brauchen nicht die Panik, also die Zeitung mit den großen Buchstaben heute Morgen. Wir brauchen Wasser, als wenn wir hier am Verdursten wären, sind wir nicht. Wir sind vielleicht politisch am Verdursten, aber nicht, was das Wasser angeht. Und das andere ist, die Individualisierung ist der Anfang der Politisierung, und wenn es bei der Individualisierung bleibt, also wenn man uns von der Politik her sagt, jetzt dusche weniger, ich heiße Wirtschaftsminister und dusche weniger, das ist ein bisschen niedlich, finde ich.
Aber es erstaunt mich, weil ich weiß gar nicht, ob ich entsetzter darüber sein soll, in die Zukunft zu schauen oder in die Vergangenheit mit dem Blick auf die Fehler und Versäumnisse, die es gab. Also es scheint mir jetzt so noch mal ganz kurz gefasst, Herr Greifrath, Sie sind eigentlich gar nicht beunruhigt, obwohl Sie doch die Zeitläufe auch sehr bewusst verfolgt haben und wissen, was da alles begradigt, also, eingeebnet.
Frau Wuttke, ich bin beunruhigt seit 1973, spätestens seit dem ersten Bericht des Club of Rome.
Dann wirken
Sie. Da kann man nicht jedes Mal sich wieder aufregen. Man kann sich aufregen und man muss sich aufregen über die Tatsache, dass wir alle und deshalb auch unsere Repräsentanten es wissen, und zwar seit 40 Jahren wissen, und dass sie nichts tun. Und der Tritt in den politischen Hintern, den die verdient haben, die Kraft dazu, die braucht man und die sollte man nicht nur verplempern im Kampf gegen den Nachbarn, der die Dusche zu lange brausen lässt. Er sollte es trotzdem nicht tun, weil nur so kriegt er ein Bewusstsein davon. Also es ist komplex.